Meine sehr verehrten Damen und Herren, Messieurs Dames, Sie hören die Wunder der Mademoiselle Stella, Vaudeville in 4 Akten und einem Prolog von Philippe Soupeau. Es wirken mit Monsieur Alcide Alphonse Alfred Rousseau, Paquette, seine Tochter, Madame Langeron, Madame Druon, der Kellner Sébastien, ein Reporter, Julien, Jean-Baptiste Vautier, Dr. Bolduc Barbazanche, der Gerichtsvollzieher Monsieur Masson und Sarah Bernard. Außerdem eine Krankenschwester, ein Postbeamter, ein Zuschauer und ein Verrückter. Prolog. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht. Ich jedenfalls habe langsam genug von Kirmesliteratur und Jahrmarktmusik, all den rührenden Bildern, auf denen Schaukeln und ein elektrisches Karussell zu sehen sind. Und doch, wenn aus der Ferne die Musik der Holzpferde zu mir dringt, kann ich der Anziehung nicht widerstehen. Ich nähere mich dem erleuchteten Buden. In der Schaubude sitzt Mademoiselle Stella, die Hellseherin, neben einem alten Herrn im zerknitterten Smoking. Die grünen Augen von Mademoiselle Stella, ihre wunderbaren Augen, sind starr auf die Menge gerichtet. Diese Seherin scheint nichts zu sehen. Sie wartet auf etwas. Sie ist wirklich sehr hübsch. Sie scheint zugleich schüchtern und anmaßend. Ach, wie hübsch sie ist. Der Saal ist nur schwach erleuchtet. Unbequeme Stühle, es riecht nach wilden Tieren. Der alte Herr im zerknitterten Smoking verneigt sich. Er gibt sich würdevoll.
Meine Damen und Herren, ich habe nun die besondere Ehre, Ihnen eine ganz außergewöhnliche Nummer vorzustellen. Mademoiselle Stella ist eine Hellseherin, deren Scharfblick in der modernen Welt bis heute unerreicht ist. Sie kann ihre Gedanken lesen. Sie bringt zutage, was wir nicht wissen oder nicht wissen wollen. Ihre Ahnungen reichen in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
Er führt das Mädchen mit den grünen Augen an der Hand. Er lässt sie in einem Sessel Platz nehmen. Ich betrachte sie. Man sieht nur noch sie. Sie ist bezaubernd. Vielleicht, weil sie hübsch ist. Aber da ist noch etwas anderes. Sie hat sich ein wenig geschminkt, freilich nicht besonders gut. Etwas an ihr ist ungewöhnlich. Sie senkt den Kopf. Wie alle Illusionisten macht der Alte ein großes Trara.
Mademoiselle Stella, wünschen Sie, dass ich Sie hypnotisiere? Oder ziehen Sie es vor, dass ich Ihnen die Augen verbinde?
Die Augen. Aber nur mit Binde.
Mademoiselle, sind Sie bereit? Kann ich beginnen?
Ich bin bereit.
Monsieur, hätten Sie wohl die Freundlichkeit, sich eine Zahl zu denken? Haben Sie die Zahl?
Ja, Monsieur.
Danke, Monsieur. Mademoiselle Stella, würden Sie nun bitte dem Herrn in der 4. Parkettreihe sagen, an welche Zahl er gedacht hat?
Der Herr hat an die Zahl 42 gedacht. Denn er ist 42 Jahre alt.
Trifft das zu, Monsieur?
Unbedingt.
Danke, Monsieur. Wir werden nun ein weiteres Experiment wagen. Mademoiselle Stella, würden Sie mit diesem Herrn in Kontakt treten? Mademoiselle Stella, sind Sie mit diesem Herrn in Kontakt getreten? Würden Sie diesem Herrn sagen, an was er denkt?
Nein, ich möchte nicht. Ich weigere mich, es zu sagen.
Aber, Mademoiselle Stella, würden Sie sich bitte konzentrieren und diesem Herrn sagen, an was er denkt, was er sich wünscht?
Nein. Ich bin sicher, auch er möchte nicht, dass ich seine Gedanken verrate. Das würde peinlich, allzu peinlich für ihn werden. Er weiß, dass ich kein Flittchen bin.
Ich bestehe darauf, Mademoiselle Stella!
Ach, so ein Rotzlümmel!
Erster Akt. Wie Sie sich denken können, befinde ich mich nun im Parkhotel.
Hat keinen Anstand, der hinterhältige Kerl.
Aber, Mme Langeron.
Es ist kein vornehmes Hotel, aber doch ein gut geführtes Haus. Die Halle ist weiträumig und komfortabel.
Dem werde ich noch beibringen, dass er sich überlegt, was er sagt, der Rotzlümmel.
Beruhigen Sie sich. Ihnen geht auch sofort der Hut hoch.
Garderobe und Toiletten liegen gegenüber der Rezeption. Zwei Klatschbasen sind ins Gespräch vertieft. Die Toilettenfrau und die Garderobiere.
Mama Angèle, wissen Sie, wie der mich genannt hat?
Madame Pipi, wie jeder hier.
Ach, wenn's nur das gewesen wäre. Aber nein, dieser kleine Rotzlümmel hat sich was Besseres ausgedacht.
Mutter des Donnerbalkens.
Idealistin, hat er zu mir gesagt.
Idealistin?
Dreckiger kleiner Rotzlümmel. Ich habe diesem Bengel Sebastian gesagt, dass Mademoiselle Pâquerette ein Mädchen ist, wie die kleine Therese. Und dann hat mich dieser Lümmel als Idealistin beschimpft.
Ach so. Und das hätte er nicht sagen sollen.
Und wenn ich es Ihnen sage, Mademoiselle Pâquerette ist eben wie die kleine Therese. Und sie muss erst tot sein, bis man merkt, dass sie Wunder getan hat.
Wirkliche Wunder?
Na ja, Mama Angèle.
Solche Wunder, bei denen das Wasser in Wein verwandelt wird?
Genau so, meine Gute.
Also, Mme Langeron, jetzt übertreiben Sie aber.
Ich nehme Ihnen das nicht übel. Sie können es ja nicht besser wissen. Also, wenn Monsieur Adrien, der Sohn vom Chef, Mademoiselle Pâquerette und ihren Vater einlädt, hier im Hotel zu wohnen, dann hat das seinen Grund, verstehen Sie. Monsieur Adrien ist ein schlaues Kerlchen, der hat begriffen, dass sie kein gewöhnliches Mädchen ist. Also ein Mädchen, das Wunder tut, das kommt da nicht alle Tage vor, verstehen Sie.
Haben Sie meine Tochter gesehen?
Nein, Monsieur Rousseau, seit gestern nicht mehr.
Wahrscheinlich schläft sie.
Aber wie geht es ihr denn?
Könnte ja nicht besser gehen. Kennen Sie sie denn?
Ja, aber sicher. Ja.
Was wünschst du, Papa?
Ach, du bist's, Pâquerette.
Ja, natürlich, ich bin's.
Mein liebes Töchterchen, ich hatte schon befürchtet, ich hatte Angst, dass du fortgegangen bist. Was sollen wir jetzt tun?
Du meinst, was soll nun aus uns werden?
Ja, genau, mein liebes Kind.
Immer quälst du dich ohne Grund.
Schließlich muss ich fürs tägliche Brot sorgen.
Hast du gut gegessen?
Ja, sehr gut.
Also, wovor hast du Angst?
Wir haben keinen Sou mehr.
Weil du dir einen neuen Anzug gekauft hast.
Wo wir jetzt in diesem Hotel wohnen, kann ich doch nicht eine Jacke mit Flicken am Ellbogen tragen. Es gibt Dinge, die müssen nun einmal sein, mein Töchterchen.
Ich mache dir keinen Vorwurf.
Wovon sollen wir nur leben? Es reicht uns nicht einmal mehr fürs tägliche Brot. Kein Wein zu den Mahlzeiten. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass wir nicht einmal mehr ein Glas Wein zum Essen bekommen? Ich finde, das ist ein bisschen knausrig.
Ich habe darum gebeten, dass man keinen Wein mehr aufträgt.
Starkes Stück. Ist dir klar, meine Kleine, dass ich mein ganzes Leben lang Wein getrunken habe und dass Rotwein für meine Gesundheit ganz und gar notwendig ist? Hör zu, Pâquerette, bitte doch darum, dass man uns Wein zum Essen gibt. Ich bin sicher, dass ich dann besser schlafen kann.
Entschuldige, Papa, aber da bin ich ganz anderer Meinung, wie du weißt.
Ja, ich weiß, alle, die es gut mit mir meinen, wollen mir einreden, dass ein Gläschen Wein mir schadet.
Na, siehst du.
Aber ich weiß, dass er mir gut tut. Man hat eben auch seinen eigenen Kopf. Hör zu, Pâquerette, bitte darum, dass man uns einmal in der Woche Wein gibt. Schau mal, nur einmal in der Woche. Das kann doch nicht schaden. Naja, ein oder zweimal. Am Sonntag beispielsweise.
Gut, Papa, wenn dir so viel daran liegt. Ich werde Monsieur Adrien bitten, dass man uns sonntags Wein serviert.
Ach, ich danke dir, meine Kleine. Oh, verflixt, Sonntag, das war ja gestern.
Wirst du dich denn niemals ändern?
Ich werde alt. Weißt du, es wird immer schlimmer mit mir. Und so quäle ich mich noch mehr. Ich denke an deine Zukunft. Verlass mich nicht, Pakret, verlass mich nicht. Schwöre, dass du mich nie mehr verlässt. Na, hören Sie mal. Sie hätten wenigstens fragen können.
Nie und nimmer. Zuerst die Aufnahme, dann kann man um Erlaubnis fragen. Verstehen Sie, mein Alter? Sie hätten ja auch ablehnen können. Aber so haben wir nun das Foto.
Wer sind Sie?
Der Reporter von Dimanche Soir ist einer von jenen Jungs, die um jeden Preis nach oben wollen. Er ist der Auffassung, dem Journalisten sei von Berufswegen jede Rücksichtslosigkeit gestattet. Er ist zynisch, verschlagen, hat Ellbogen und ist äußerst bemüht, sich das Wohlwollen seiner Arbeitgeber zu sichern, die den Leser mit allen Mitteln ködern wollen, selbst den Niederträchtigsten. Sein Äußeres entspricht seinem Charakter. Er schwankt zwischen einem anglophilen Schieberstil und einem Existenzialismus à la Saint-Germain-des-Prés.
Dimanche Soir zu Ihren Diensten. Wir werden Ihre Göre ein paar Fragen stellen.
Also hören Sie mal, etwas mehr Höflichkeit könnte nicht schaden.
Na, nicht doch, bin ja nicht gekommen, um mich zu zanken. Wie wär's mit einem Gläschen? Was wollen Sie? Ein Wermut vielleicht? Sebastian, für mich ein Anis. Und Sie, Mademoiselle?
Danke, sehr freundlich. Für mich nichts.
Ich nehme lieber auch ein Anis.
Sebastian, zwei Anis für uns, aber gut eingeschenkt.
Nun, mein junger Freund, worum geht es denn?
Ich werde einen Artikel über Mademoiselle schreiben. Sieht so aus, als könnte sie Wunder tun. Für Dimanche Soir ist es ein gefundenes Fressen. Die Leser mögen das. Wunder. Ich muss schon sagen, das bringen wir auf der Eins. Soll heißen, dass sie ganz groß rauskommt.
Aber klar, natürlich. Hören Sie mal, junger Mann, wie heißen Sie überhaupt?
Wenn man Sie das fragt, dann sagen Sie, Sie haben es vergessen.
Er heißt Casimir, wie sein Großvater. Casimir Lestiboudois. Aber er nennt sich Max Crow, weil er sich für seinen echten Namen schämt.
Wer hat Ihnen meinen Namen gesagt? Kennen Sie meinen Vater?
Nein. Aber ich weiß, dass er Kanalreiniger ist. Und Ihre Mutter ist Stuhlvermieterin in der Kirche Saint-Jean des Alouettes.
Da hat wohl Sébastien wieder mal geplaudert.
Nein, Sébastien hat mir nichts gesagt.
Ach. Wissen Sie, so schnell lasse ich mich nicht reinlegen.
Bitte. Max, mit den 1000 Piepen, die du mir noch schuldest, macht das jetzt 1200. Her mit dem Kleingeld.
Komm, da hast du deinen Kies, den Rest kannst du behalten. Und jetzt kommen wir zum Geschäft. Eine Nummer kenne ich schon. Nämlich die Geschichte vom Jahrmarkt in Bécon-le-Bruyère. Und wie Sie ins Parkhotel gekommen sind. Aber Wunder.
Wunder.
Sie führen sich uns sicher an der Nase herum.
Was soll das heißen?
Noch ein Anis?
Einverstanden.
Sébastien! Sébastien, dasselbe nochmal!
Sie sollten nicht so viele Schnäpse trinken. Sie wissen doch, dass der Arzt Ihnen das Trinken verboten hat, weil Sie einen Schaden an der linken Lunge haben.
Also, Mademoiselle, Sie wissen aber auch alles über mich. Kennen Sie vielleicht Mama?
Nein, ich habe sie nie gesehen. Aber sie ist traurig. Wissen Sie, sie sorgt sich um ihre Gesundheit. Sie hat Angst, dass sie einmal enden könnten wie ihr Bruder.
Genug davon. Sie sind auf dem Laufenden, Mademoiselle. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich habe einen Artikel zu schreiben. Und ich glaube, dass das doch alles ziemlich sensationell wird. Ich glaube, diese Woche bin ich einmal der, der den Marktführer abhängt. Wir werden Paris Samedi ausstechen.
Das macht nochmal 200.
Du hast es ja überhaupt nicht eilig, mein Kleiner. Auf Ihr Wohl, Mademoiselle.
Danke. Aber ich rate Ihnen eindringlich, nicht so viel zu trinken.
Hören Sie, Mademoiselle, kümmern Sie sich um Ihren eigenen Kram. Vielleicht bin ich gerne blau, könnte doch sein. Ich arbeite dann auch besser. Frage der Inspiration, begreifen Sie? Das gehört alles mit zum Beruf. Und jetzt kommen wir zum Geschäft. Ich werde Ihnen jetzt ein paar Fragen stellen. Hat man Sie schon einmal vergewaltigt?
Pakret versetzt ihm eine schallende Ohrfeige.
Ich bitte Sie um Verzeihung, Mademoiselle. Ich sehe ein, dass ich im Unrecht war.
Ja, man hat mich schon einmal vergewaltigt.
Pakret!
Und es war ein armer Kerl. Wie Sie.
Mein Töchterchen, sei still! Du bist verrückt!
Keine Angst, Monsieur. Ich werde das Vertrauen von Mademoiselle nicht missbrauchen. Glauben Sie mir das, Mademoiselle?
Ja, ich glaube Ihnen. Und Sie tun mir leid. Denn die Art, wie Sie Ihren Beruf ausüben müssen, widert Sie an.
Aber Pakret, merkst du denn nicht? Der wird in seiner Zeitung bringen, dass du eine...
Keine Sorge. Ich bin sicher, dass ich ihm vertrauen kann. Und auch Sebastian wird nichts von dem weiter sagen, was er eben gehört hat.
Wenn er auch nur ein Wort weiter sagt, kriegt er für mir eins in die Fresse. Ist das klar, Sebastian?
Dass ich nicht lache, Max. Du hast mir selbst gesagt, ich soll dir ein bisschen was Schweinisches über Mademoiselle erzählen.
Da habe ich sie noch nicht gekannt. Unser Chefredakteur droht uns jeden Tag mit Entlassung. Ihr müsst das Zeug aus dem Bidet kratzen, versteht ihr? Gesalzene Sauereien, das ist es, was vom Publikum verlangt wird und keine künstlerischen Fotos. Wir brauchen Ärsche, Bäuche, Schenkel, kapiert?
Komischer Beruf.
Da möchte ich Sie mal sehen.
Und was wollen Sie dann also bringen?
Ich weiß noch nicht so recht. Einfach wird es nicht. Ich müsste noch etwas Sensationelles finden. Könnten Sie uns da nicht ein wenig behilflich sein, Mademoiselle?
Vielleicht.
Sehen Sie, ich hätte gerne eine dicke Überschrift. Die Wunder der kleinen Pagrette oder die Wunder der Mademoiselle Stella.
Aber das ist nicht wahr.
Nun, so schreiben wir das aber.
Möchten Sie, dass wir die Nummer zeigen, die ich mir für das Varieté ausgedacht habe?
Die Idee ist nicht schlecht, aber auch nicht gerade umwerfend. Mademoiselle, könnten Sie mir denn nicht ein wenig behilflich sein?
Warten Sie.
Sie überlegt einen Augenblick. Sie erhebt sich, wie einer Eingebung folgend. Der Reporter, Madame Druon, Madame Langeron, Rousseau und Sebastian spüren, dass etwas geschehen wird.
Hören Sie.
Schnell ein Foto.
Was habe ich Ihnen gesagt? Sie tut Wunder. Sie tut Wunder.
Dankeschön, Mademoiselle.
Auf Wiedersehen, Monsieur.
Erlauben Sie mir, dass ich Ihre Hand drücke.
Er streckt Pagrette seine Hand hin, die sie ergreift.
Auf Wiedersehen, Mademoiselle.
In diesem Augenblick tritt ein junger Mann mit Taxifahrermütze ein. Er bringt eine Damenhandtasche. Er geht auf Madame Langeron zu. Diese ist immer noch so bewegt, dass sie ihn nicht kommen sieht.
Guten Tag, Mama.
Ach, guten Tag, mein Kleiner. Nett von dir, dass du mich besuchen kommst.
Aber ich bin nicht ins Hotel gekommen, um dich zu sehen. In meinem Wagen habe ich diese Tasche gefunden. In einem der Fächer ist ein Brief, der an Mademoiselle Pagrette Rousseau gerichtet ist. Schöner Name, Pagrette. Gänseblümchen. Da habe ich mir gesagt, diese Tasche gehört vielleicht dem Mädchen, von dem du mir erzählt hast.
Aber ja, mein Kleiner, sie ist es. Sie heißt Pagrette Rousseau. Weißt du, sie tut Wunder. Eben hat sie eins getan, ein echtes, das Glockenwunder.
Nein, ein Wunder war das nicht, reiner Zufall. Also wir sind schließlich nicht doof.
Sei still, mit dir rede ich sowieso nicht mehr. Komm, mein Kleiner, ich werde dich Mademoiselle Pagrette vorstellen. Mademoiselle, das ist mein Sohn.
Guten Tag, Monsieur. Guten Tag, Julien.
Guten Tag, Mademoiselle. Ich bringe Ihnen Ihre Tasche zurück. Die haben Sie gestern in meinem Taxi vergessen.
Oh, danke schön. Ach, ich habe ein schlechtes Gedächtnis, wissen Sie. Überall vergesse ich Sachen, die mir gehören. Mit Erinnerungen stehe ich auf dem Kriegsfuß. Ich danke Ihnen sehr, Julien.
Keine Ursache, Mademoiselle.
Ich heiße Pagrette.
Ja, ich weiß, Mademoiselle. Ein schöner Name.
Warum nennen Sie mich dann nicht so?
Gut. Pagrette.
Wollen Sie sich nicht setzen? Papa.
Wie? Was sagte ich eben?
Papa, ich möchte dir Julien vorstellen. Er ist der Sohn von Madame Langeron.
Ah ja. Guten Tag, mein Junge. Guten Tag, Monsieur.
Julien hat mir eben die Tasche gebracht, die ich im Taxi vergessen hatte.
Ah, das ist ja wunderbar, wunderbar.
Allerdings, die Belohnung, ich bin augenblicklich ein wenig in Verlegenheit. Können Sie vielleicht noch einmal wiederkommen? Ach, wie dumm von mir. Ich werde die vorgesehene Summe Madame Langeron geben, nicht wahr?
Machen Sie sich keine Umstände, Monsieur. Ich benötige keine Belohnung.
Also, wenn Sie das so auffassen, möchte ich nicht darauf bestehen.
Dankeschön, Julia.
Keine Ursache, Baccarat.
Das ist doch... Kennen Sie meine Tochter?
Ich hatte ihn gebeten, mich Baccarat zu nennen.
Nur keine falsche Schüchternheit, nicht wahr?
Geht Sie das was an?
Jetzt werden Sie aber plump vertraulich, mein Freund.
Na, zuerst einmal bin ich nicht Ihr Freund. Und außerdem gefällt mir Ihr Ton nicht besonders.
Na, hören Sie mal, junger Mann, auf Ihre Belehrungen kann ich verzichten.
Sie können sie gerne haben. Und ich füge hinzu, dass Sie ein Schwindler sind.
Ich verlange von Ihnen eine Entschuldigung und eine Erklärung.
Glauben Sie etwa, ich hätte nicht bemerkt, wie Sie gestern Abend im Café die Karten aus Ihrem Ärmel gezogen haben? Und zwar immer im richtigen Augenblick?
Es ärgert Sie, dass ich besser spiele als Sie.
Offenbar sind Sie ein echter Schwindler. Denn es fehlt Ihnen sogar der Mut, alles zuzugeben, wenn man Sie auf frischer Tat ertappt.
Also das ist doch...
Aber Sie, ja? Was ist denn plötzlich in dich gefahren?
Oh, Mama, halte du dich da bitte raus. Von solchen Leuten habe ich die Nase voll, die ihre Unschuldsmiene vor sich hertragen.
Bin ich damit auch gemeint?
Ja, Mademoiselle. Sie sind nett und freundlich, aber im Grunde sind sie wie die anderen. Ihre Wunder. Reiner Schwindel, bei allem Respekt.
Ich habe niemals gesagt, dass ich Wunder tue.
Sie lassen zu, dass man es sagt.
Wie käme ich dazu?
Sie haben mich gebeten, die Wahrheit zu sagen. Und so sage ich es Ihnen noch einmal. Auch Sie schwindeln. Niemand verlangt von Ihnen, dass Sie Wunder tun.
Aber gewiss doch! Aber gewiss doch!
Sie sollten besser still sein, denn mit Ihnen rede ich nicht mehr. Ich habe schon jede Menge Schwindler kennengelernt, seit ich mit dem Taxi durch Paris fahre. Das können Sie mir glauben.
Und was ist mit Ihnen? Haben Sie denn nie geschwindelt?
Ich weiß nicht. Vielleicht. Man weiß ja nie. Auf jeden Fall möchte ich Ihnen, Mademoiselle Baccarat, sagen, dass ich nicht auf Sie hereinfalle.
Wie recht Sie haben.
Also ich bitte dich, Baccarat.
Ich finde, dass Julien recht hat.
Baccarat!
Lass mich jetzt allein. Adieu.
Wo willst du hin?
Das wirst du noch früh genug erfahren. Und bitte, folge mir nicht. Auf Wiedersehen, Julia.
Aber Mademoiselle Paquet, so warten Sie doch.
Na, ist der Taxifahrer jetzt zufrieden?
Ja, Charlatan, ich bin zufrieden. Sie hat das einzig Richtige getan. Das Beste, was sie tun konnte, war, dieses Hotel zu verlassen. Vor allem aber diejenigen, die sie betrügen und ausbeuten wollen, die sie benutzen wollen.
Ach, bleiben Sie mir vom Leib mit Ihrer Predigt. Sie ist fort! Sie ist fort!
Na, dann suchen Sie sie doch.
Sie will es nicht. Sie mochte noch nie, dass ich sie suche.
Und da halten Sie sich dran.
Es bleibt mir nichts anderes übrig. Aber Sie können ja den Schlaumeier spielen. Den Besserwisser, Sie mit Ihrem Taxi.
Geh sie suchen, Julia. Ich bitte dich darum.
Wenn sie aber lieber nicht wiederkommen möchte.
Doch, doch, sie möchte wiederkommen. Das weiß ich genau. Ich flehe dich an, Julia, mein Kleiner.
Sie haben sie vertrieben.
Ich habe ihr nur die Wahrheit gesagt.
Eben. Genau das habe ich gemeint, die Wahrheit. Sie sind wirklich ein Schlaumeier, Herr Taxifahrer. Die Wahrheit ist genau das, was ihr Angst einjagen kann.
Das stimmt nicht. Vor der Wahrheit hatte sie wenigstens keine Angst. Aber Sie haben gezittert, als ich sagte, was ich denke. Sie hat mich schon verstanden.
Geh sie suchen, Julia. Geh sie suchen.
Ich werde sie nicht suchen. Ich werde ihr begegnen.
Zweiter Akt. Zwei Tage später. Die Atmosphäre im Parkhotel hat sich vollkommen verändert. Man ahnt, etwas ist vorgefallen. Überall stehen Blumensträuße, manche sind riesig. Was mich jedoch am meisten beeindruckt, sind vier prall gefüllte Postsäcke. Und der Postbote bringt immer noch neue. Die Halle ist hell erleuchtet, beinahe festlich. Es ist ungefähr 10 Uhr abends.
Kommen denn noch mehr Säcke?
Ah, es sind jetzt noch drei. Und alle für Mademoiselle Baccarat Rousseau. Wir machen schon Überstunden, um die Sortierer zu entlasten.
Die Leute müssen ja übergeschnappt sein.
Sag mal, mein Junge, ich habe auch einen Brief an Mademoiselle Baccarat geschrieben. Könntest du den vielleicht an sie weitergeben? Das ist sicherer als mit der Post, verstehst du?
Abgemacht. Aber du zahlst den Schnaps.
Du bist mir einer.
Haben Sie das gehört, Mme Langeron? Wenn das kein Pech ist, Sebastian wird noch krank davon.
Ach, wissen Sie, der hat ein goldenes Händchen. Seit diesem Artikel im Dimanche Matin steckt er jede Menge Trinkgelder ein.
Da kann ich mich auch nicht beklagen. Alles in allem war das eine gute Idee von Monsieur Adrien, dass er Mademoiselle Paquette eingeladen hat. Meine gute Madame Angèle, da hat mir ein Herr doch 1000 Francs gegeben, damit ich ihm die wahre Geschichte von Mademoiselle Paquette erzähle.
Eine Dame hat mir ein Kilo Butter geschenkt, damit ich ihr sage, wie Mademoiselle Paquette mich von meinen Bauchschmerzen geheilt hat. Nun ja, Madame Dreur, ob Sie mir glauben oder nicht, ich habe das Kilo Butter angenommen.
Glauben Sie dann, dass sie zurückkommen wird?
Ach, wissen Sie, ich weiß gar nichts. Unter jedem Stein kann ein Wunder lauern.
Bitte Sie, Madame Angèle, sagen Sie mir, was Sie wissen.
Ich bin sicher, dass Julien Sie zurückholen wird.
Ah, bin ich nicht so sicher. Wissen Sie, Mädchen, die ausreißen, sieht man oft nicht wieder.
Nein, wirklich. An so etwas sollten Sie nicht denken. Eine Frau wie Sie hat doch Verantwortung zu tragen.
Während dieses Gesprächs ist ein seltsames Subjekt eingetreten. Er ist von Kopf bis Fuß in Schwarz gekleidet. Mit Ausnahme seiner Krawatte, seines Kragens und seiner Manschetten. Die sind weiß. Er trägt eine Art Kronstadthut. In der Hand hält er eine Aktentasche aus schwarzem Leder. Sein bartloses Gesicht ähnelt dem eines Bühnennotars, lässt aber auch an einen Kleriker in Zivil denken. Es ist Jean-Baptiste Autier.
Monsieur Wünschen?
In einer Angelegenheit von höchster Bedeutung wünsche ich Monsieur Alcide Rousseau zu sprechen.
Hier ist er nicht. Im Augenblick sehr beschäftigt.
Ich werde so lange warten.
Monsieur Rousseau empfängt nach 10 Uhr abends nicht mehr.
Die Angelegenheit, in der ich ihn zu sprechen wünsche, ist von größter Bedeutung und duldet keinen Aufschub. Wichtige Interessen sind im Spiel. Ich muss Monsieur Rousseau noch heute Abend sehen. Haben Sie mich verstanden, junger Mann?
Es ist völlig sinnlos, sich darauf zu versteifen. Die letzten 2 Tage seit diesem Artikel im Dimanche Matin wollten schon Hunderte von Kunden Mademoiselle Rousseau sehen.
Hunderte von Leuten, sagen Sie?
Tausende.
Aber ich habe diesen Artikel doch erst heute Morgen gelesen.
Monsieur ist zweifellos ein Leser aus der Provinz.
In der Tat, junger Mann, ich wohne in Pont-l'Évêque. Aber sagen Sie, ist es wirklich schon 2 Tage her, dass dieser Artikel erschienen ist?
Genau.
Dann dürfen wir keine Sekunde mehr verlieren. Hier, junger Mann, haben Sie 50 Francs. Gehen Sie und melden Sie mich bei Monsieur Rousseau.
Ich habe Sie nicht um ein Almosen gebeten.
Jede Mühe verdient Ihre Belohnung.
Sie sind ganz schön von gestern. Ich lasse den ganzen Tag schon 1000-Franc-Scheine zurückgehen.
Ah, ja, ich habe verstanden. Nehmen Sie, junger Mann, da haben Sie 1000 Francs, aber beeilen Sie sich bitte.
Wenn Sie mich so höflich bitten, ich werde mal sehen, was ich tun kann. Aber garantieren kann ich für nichts.
Jean-Baptiste Wautier setzt sich wieder, steht dann brüsk auf und geht zur Garderobe.
Bitte sehr, Madame.
Er gibt Madame Druon seine Aktentasche und seinen Koffer.
Was macht das bitte? Was bin ich Ihnen schuldig?
Wir nehmen alles. Nur keine kleinen Trinkgelder.
Wautier öffnet seine Brieftasche.
Sagen Sie, Madame, kennen Sie Monsieur Rousseau?
Und ob? Ich spreche jeden Tag mit ihm. Er ist nicht hochnäsig.
Also, was ist er für ein Mann?
Ja, ein schöner Mann.
Was sind so seine Gewohnheiten? Und seine Laster. Sie, Madame, müssten Sie doch kennen.
Komische Frage. Seine Laster. Sie sind mir vielleicht ein komischer Kunde. Seine Laster. Wenn einer lasterhaft aussieht, dann Sie.
Na kommen Sie, kommen Sie. Sie haben mich falsch verstanden. Oder vielmehr, ich habe mich nicht richtig ausgedrückt. Ich wollte lediglich wissen, ob dieser Monsieur Rousseau liebenswürdig ist.
Oh, wenn er liebenswürdig ist, dann ist er liebenswürdig.
Was macht er beruflich?
Er ist Künstler. Er spielt in Kinos.
Also nun verstehe ich überhaupt nichts mehr.
Genau das habe ich mir gedacht. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass er ein Künstler ist, der in Kinos spielt.
Ach wirklich? Sagen Sie, Madame, wie lange ist denn hier die Bar geöffnet?
Bis 1 oder 2 Uhr.
Sehr gut. Vielen Dank.
Sind Sie der Herr, der mich zu sprechen wünscht? Ich empfange normalerweise nur nach Absprache.
Ich bitte 1000-mal um Entschuldigung, Monsieur. Aber ich glaube, dass Sie meine Hartnäckigkeit verstehen werden, wenn ich Ihnen erkläre, in welcher Angelegenheit ich Sie unverzüglich sprechen muss.
Ich kann Ihnen leider nur wenige Minuten widmen.
Gestatten Sie mir, dass ich mich vorstelle. Jean-Baptiste Vautier, zugelassen als Rechtsanwalt und Steuerprüfer, Abgesandter des Erzbischofs.
Es ist mir eine große Ehre, Monsieur. Nehmen Sie doch bitte Platz.
Allerdings möchte ich Ihnen nicht verhehlen, dass mir, bevor ich Ihnen den Grund meines Besuchs darlege, eine Erfrischung nach meiner beschwerlichen Reise wirklich sehr zustatten käme. Um genau zu sein, ich verspüre das dringliche Bedürfnis nach einer kleinen Labung.
Aber nichts natürlicher als das. Sebastian!
Monsieur Rousseau?
Zwei Cognac.
Zwei doppelte Cognac.
Ich leihe Ihnen mein Ohr.
Und bekommen meinen Dank zurück.
Rousseau macht es sich in einem Sessel bequem.
Ach, beinahe hätte ich vergessen, Sie zu fragen, ob Sie rauchen. Eine Zigarre? Die bekommen wir von unserem Mann in Havanna geschickt.
Ich habe eine Leidenschaft für Havannas.
Nehmen Sie sich doch zwei oder drei. Ich habe in meinem Koffer noch ein Kistchen.
Zwei oder drei.
Vier. Ich bitte Sie.
Wenn Sie darauf bestehen.
Er nimmt tatsächlich vier Zigarren und steckt sie in die Tasche. Sie zünden ihre Zigarren an. Sebastian bringt die Cognacs.
Zwei doppelte.
Danke, mein Junge.
Er streckt ihm einen 1000-Franc-Schein entgegen.
Der Rest für Sie.
Habe die Ehre.
Ich bin der Überzeugung, dass Ihr Fräulein Tochter ganz außerordentlich begabt ist. Ihr Kind ist ein Phänomen, wie es in jedem Jahrhundert nur zwei- oder dreimal vorkommt.
Denken Sie, wie oft habe ich ihr das schon gesagt?
Es ist nur, die Lage ist zugegebenermaßen heikel. Ja, sicher wissen Sie, dass die Ärztekammer Ihre Tochter wegen Praktizierens ohne Zulassung zum Heilberuf vor Gericht bringen kann.
Das wäre ja der Gipfel.
Es würde mich nicht wundern, wenn eine Klage schon anhängig wäre.
Glauben Sie?
Überlegen Sie einmal. Ein junges Mädchen, das Bauchschmerzen, Migränen, Ataxien ohne ein Diplom heilt, das ist schwerwiegend. Ein Skandal. Das kann man ihr nicht durchgehen lassen.
Ach.
Ohne Diplom zu heilen ist jedem Bürger von Gesetzes wegen untersagt. Aber keine Angst. Die Ärzteschaft ist zwar mächtig, aber nicht so mächtig wie die Kirche.
Die Kirche?
Die katholische Kirche, Monsieur, zu Ihren Diensten. Die katholische Kirche ist ohne Frage viel mächtiger und einflussreicher als die Ärztekammer. Lourdes, Lisieux, L'Enjumeau, um nur einige Beispiele zu nennen, von Notre-Dame de Victoire ganz zu schweigen, bezeugen diese Macht. Wir heilen und kümmern uns nicht um die Fakultäten. Wir tun sogar Wunder. Die Ärzte können das nicht von sich behaupten.
Aber meine Tochter Paquette...
Ihre Tochter braucht Unterstützung und, wenn ich mich so ausdrücken darf, einen Beschützer.
Monsieur, das genügt.
Sie haben mich nicht verstanden. Schauen wir uns die Sache einmal genauer an. In wessen Namen tut Ihre Tochter diese Wunder? Vollbringt sie Heilungen?
Oh, einfach so. Sie sieht eben die Kleine. Sie sieht, was die anderen nicht sehen. Sie ist eine Art Heilige.
Ja, glaubt sie denn an Gott?
Nein, ganz und gar nicht. Sie ist nicht einmal getauft.
Jetzt hören Sie mir mal gut zu, Monsieur Rousseau. Ohne Gott kann man kein Heiliger sein. Gestatten Sie, dass ich Ihnen ein wenig von mir berichte.
Ja, bitte sehr.
Der Erzbischof von Minneapolis hat mich damit beauftragt, mich um die Verwaltung des Vermögens der Roten Madonna zu kümmern. Kennen Sie die Rote Madonna?
Ich habe von ihr gehört. Nichts Genaues, muss ich sagen.
Das ist schade. Jedes Jahr kommen Spenden an die Rote Madonna aus allen Ländern der Welt, vor allem aus solchen mit harter Währung. Der Gesamtbetrag übersteigt $500,000.
Ein hübsches Sümmchen.
Wir wollen bei den nächsten Exerzitien ein besseres Ergebnis erreichen. Bei L'Enjumeau ist es übrigens schon mehr als 1 Million.
Ich sehe schon, aber...
Monsieur, wir haben die Unterstützung der Kirche. Sie stellt uns ihre wundervolle, beinahe möchte ich sagen, krakenhafte Organisation zur Verfügung. Haben Sie sich schon einmal vor Augen geführt, dass die Kirche in allen Ländern der Welt Repräsentanten von großem Einfluss besitzt? Dass sie riesige Vermögenswerte kontrolliert? Dass sie reicher ist als Standard Oil und Royal Dutch zusammen? Welche Gesellschaft, die mit zahlreichen Filialen ausgestattet ist, könnte von sich behaupten, in jedem Dorf, in jedem Weiler, jedes sogenannten zivilisierten Landes, das höchste und auffälligste Gebäude der Siedlung zu besitzen. Eine Kirche, in der der Pfarrer ein Ratgeber ist, auf den die Mehrzahl der Bevölkerung hört, in besonderem Maße die weibliche. Das heißt, mehr als die Hälfte der Gesamtbevölkerung, und zwar jene, die Geld ausgibt.
Um es Ihnen gleich zu sagen, ich bin aus Familientradition antiklerikal.
Aber darum geht es ja gar nicht. Ich möchte Sie lediglich bitten, zu ermessen, welche Macht die Kirche besitzt, wenn Sie das überhaupt können. Und ich bin einer Ihrer Vertreter. Im Schutz der Kirche hätte Ihre Tochter nicht nur nichts zu befürchten, sondern sie würde sogar in Windeseile überall auf der Welt berühmt werden. Tag und Nacht würde man in allen Weilern Frankreichs, Europas, der fünf Kontinente über nichts anderes sprechen.
Wissen Sie, meine Tochter hat nur einen Fehler, sie ist bescheiden.
Geht diese Bescheidenheit wie bei vielen Geschöpfen ihres Charakters bis zum Masochismus?
Oh, also das nicht. Sie ist ganz sicher nicht lasterhaft.
Ich spreche hier nicht vom Laster. Lassen Sie mich erklären. Praktiziert sie vielleicht Selbstbestrafung?
Ja, danach habe ich sie nie gefragt.
Nun lassen wir das. Dem Bericht dieses Journalisten nachzuurteilen, hatte Ihre Tochter alles, was man braucht, um eine Heilige zu sein.
Genau das habe ich Ihnen doch gesagt. Nur...
Nur?
Nur habe ich nichts von einem Heiligen.
Das spielt keine Rolle.
Aber Pacrette...
Heilige Pacrette. Aber das ist bezaubernd.
Aber Pacrette glaubt weder an Gott noch an den Teufel. Und außerdem...
Außerdem?
Nur, Monsieur, sagen Sie in aller Offenheit, was wollen Sie?
Ja, in der Tat. Es wird langsam Zeit. Sie können sich nicht vorstellen, was eine Heilige für Tausende von Menschen bedeutet. Bedeuten könnte. Eine Heilige aus Fleisch und Blut.
Aber sie möchte keinesfalls eine Heilige sein. Ich kenne sie. Sie wird sich weigern. Sie ist starrköpfig.
Alle Heiligen, ob Mann oder Frau, sind dickköpfig, halsstarrig, stellen Ansprüche. Daran soll es nicht scheitern. Jetzt hören Sie mir mal gut zu, Monsieur Rousseau. Sie müssen ihr klarmachen, dass man in unserer Zeit nicht ungestraft Wunder tun kann. Ihre Tochter ist in Gefahr.
Wissen Sie etwas? Sagen Sie es mir. Was haben Sie erfahren? Wo ist sie?
Ich weiß nur eines. Es bleibt Ihnen keine Wahl. Denn entweder hatte Ihre Tochter in Kürze ein Strafverfahren wegen Betrugs am Hals, das garantiere ich Ihnen. Oder sie kommuniziert im Schutz der Kirche mit der Gemeinschaft der Heiligen. Entweder Betrügerin oder Heilige. Und was verlangen wir von ihr? Nicht viel. Eine einfache Erklärung, nur ein kleines Versprechen. Sie soll nur sagen, dass sie Stimmen hört und ihr Verhalten von Gott diktiert wird. Und schon ist der Fall erledigt. Geben Sie zu, dass das nicht schwierig ist.
Wirklich? Sie verlangen nichts Unmögliches.
Sobald sie einverstanden ist und diese Erklärung öffentlich abgibt, werden wir das Werk der kleinen Pacrette organisieren. Wir bringen Presseerklärungen heraus, Biografien, Andachtsbilder. Wir werden sogar einen Film drehen. Sehen Sie, ich habe schon einen Titel. Die Wunder von Pacrette. Und für die Kinder machen wir einen Zeichentrickfilm. Pacrette und die sieben Kinder des lieben Gottes. Die ganze Kirche wird hinter uns stehen. Erzbischöfe, Priester, Mönche, Schwestern, die Marienkinder, Jugendgruppen, Turnvereine.
Und ich sage Ihnen, dass sie sich weigern wird.
Wir werden Spenden für ihre Werke sammeln. Sie wird jährlich über mehrere Millionen für ihre Armen verfügen. Für ihre armen Verwandten, wenn sie das wünscht. Ihre armen, nahen Verwandten.
Mehrere Millionen, sagen Sie?
Und noch mehr. Meine Schätzung ist noch bescheiden. Denken Sie doch, eine Heilige aus Fleisch und Blut. Und zu allem Überfluss auch noch hübsch. Und auch bei Ihnen, Monsieur Rousseau, werden wir alles tun, dass Sie als Vater der Heiligen ein angemessenes Leben führen können. Ach, von wegen angemessen, nein. Komfortabel.
Klingt sehr verführerisch.
Also, dann sagen Sie ja. Ja, weshalb zögern Sie noch?
Ich muss zuerst einmal Pacrette umstimmen. Das wird nicht einfach sein und auf jeden Fall lange Zeit in Anspruch nehmen, weil...
Wie viele Tage?
8 Tage mindestens, vielleicht sogar mehr.
Ich gebe Ihnen 14 Tage. Sie müssen mir lediglich eine Option einräumen. Ich habe den ersten Zugriff.
Einverstanden.
Dann werden wir jetzt ein kleines Papier unterschreiben.
Nein, nein, nicht nötig. Sie haben ein Wort.
Sicherlich, aber man kann nie wissen. Für diese Option würde ich Ihnen einen kleinen Vorschuss zahlen, für Repräsentationsausgaben.
Ja, wenn Sie das wünschen, werde ich das Papier unterzeichnen.
Hier, da unterschreiben Sie. Das heutige Datum. Und über Ihre Unterschrift schreiben Sie, gelesen und genehmigt. Vielen Dank. Hier haben Sie meine Adresse. Sobald Sie das Einverständnis Ihrer Tochter haben, schicken Sie mir ein Telegramm. Ich nehme sofort einen Wagen und wir arbeiten den endgültigen Vertrag aus. Was den kleinen Vorschuss angeht, würden da 100 genügen. Ich habe für alle Fälle dieses kleine Kuvert vorbereitet.
100 was?
100.000, Frau. Wenn Sie etwas mehr wünschen, kann ich Ihnen noch einen Scheck ausstellen.
100 sind ganz und gar ausreichend.
Bitte sehr. Ja, dann bleibt mir nur noch, mich bei Ihnen für Ihre Gastfreundschaft zu bedanken und Ihnen zu sagen, welche große Freude es für mich war, Ihre Bekanntschaft zu machen. Oh, ich muss mich jetzt sputen, dann kann ich vielleicht den Zug um 0:27 noch erreichen. Auf Wiedersehen, Monsieur. Ich höre von Ihnen.
Gott, bin ich vielleicht kaputt. Aber 100.000 Francs. Immerhin, der Abend hat sich gelohnt.
Monsieur Rousseau?
Wo ist sie?
Das darf ich Ihnen nicht sagen.
Haben Sie sie gefunden?
Noch vor wenigen Minuten habe ich mit ihr gesprochen.
Was hat sie gesagt?
Dass sie Angst um sie hat.
Angst?
Ja, große Angst. Sie weiß, hat sie mir gesagt, dass sie dabei sind, eine Dummheit zu begehen. Sie hat mich gebeten, sie aufzusuchen und ihnen zu sagen, dass sie aufpassen sollen.
Was hat sie denn genau gesagt?
Sie sagte wortwörtlich, gehen Sie zu meinem Vater und sagen Sie ihm von mir, er soll sich nicht in Versuchung führen lassen. Und sie würde auch niemals zustimmen, nicht einmal, um Ihnen eine Freude zu bereiten.
Sie weiß alles. Immer weiß sie alles. Es ist erschreckend. Hat sie Ihnen denn gesagt, dass sie zurückkommen wird?
Vielleicht.
Was denn vielleicht?
Sie will nicht, dass man ihr Fragen stellt. Und Sie sollen auch nicht versuchen, herauszubekommen, was sie tut.
Unglaublich. Was tut sie denn?
Ich weiß von nichts. Aber sehen Sie, schon wieder fangen Sie an, Fragen zu stellen. Sie können sie einfach nicht in Ruhe lassen. Immer versuchen Sie, sie dazu zu bringen, dass sie tut, was Sie wollen. Selbst gegen Ihren Willen.
Genau das sagt sie mir auch immer.
Da hat sie recht. Sie werden immer schwindeln.
Schnauzen Sie mich ruhig an. Jetzt ist mir das egal. Sagen Sie mir, wo Pakret ist. Kann ich Sie irgendwo abholen oder kommt sie von selbst zurück?
Sie hat mir gesagt, ich komme zurück, wenn man mir keine Fragen stellt. Werden Sie ihr Fragen stellen?
Ich werde ihr keine Fragen stellen. Ich schwöre es.
Ach, schwören Sie so viel Sie wollen. Ich glaube Ihnen nicht.
Was soll ich denn Ihrer Ansicht nach tun, Herr Gott nochmal?
Sie hat gesagt, verlangen Sie nur von ihm, dass er aufhört zu trinken.
Ich schwöre es. Für wie lange?
Von einer Beschränkung war nicht die Rede.
Ach, wie grausam, grausam.
Nun?
Ich werde nicht mehr trinken. Ich schwöre es. Gehen Sie, holen Sie sie. Ich werde nicht mehr trinken. Keinen Tropfen, nie wieder.
Dritter Akt. Es ist jetzt 1 Uhr morgens. Die Blumensträuße sind verwelkt, die Postsäcke verschwunden. Polizeibeamte vor der Eingangstür.
Sie können kommen. Niemand da. Und? Sind Sie nun zufrieden?
Und Sie wütend?
Selbstverständlich. Ich frage mich immer noch, weshalb Sie überhaupt zurückgekommen sind.
Unter anderem, weil Sie mich geholt haben.
Vielleicht sage ich jetzt etwas Dummes, aber als ich Sie sah, wie Sie dort rote Beete und Salat verkauft haben in diesem großen Feinkostgeschäft, da hatte ich den Eindruck, dass Ihr früheres Leben Ihnen leid tut.
Da haben Sie recht. Sie sollten allerdings wissen, dass die Besitzerin des Feinkostladens meine Mutter ist. Sie hat mir keine Vorwürfe gemacht. Als ich hereinkam, gab sie mir eine Schürze und sagte einfach, du kommst gerade recht, eben wollte ich jemanden einstellen. Freundlicher Empfang, nicht wahr?
Ja, wenn Sie so wollen. Aber warum sind Sie nicht bei ihr geblieben?
Seit 25 Jahren zählt meine Mutter jeden Abend ihre Einnahmen, Sou für Sou. Sie hat nichts anderes im Kopf, als Gewinn anzuhäufen. Bevor sie zu Bett geht, sagt sie jedes Mal dasselbe. Heute waren es 14.000 Francs. Gute Nacht.
Sie ist nicht habgierig, sondern fleißig und sparsam.
Ich glaube, sie hat Angst vor der Zukunft. Mein Vater übrigens auch. Sie kennen die Zukunft nicht und deshalb graut ihnen davor.
Können Sie denn nicht verstehen, dass Sie ein Leben führen wie beinahe alle anderen auch?
Nein. Und für Sie habe ich auch kein Verständnis. Erinnern Sie sich noch, wie Sie mir damals vorgeworfen haben, ich sei eine Schwindlerin? Ich habe es geglaubt und bin gegangen. Ich kann ohne Mühe erahnen, wer die anderen sind, was sie wollen, was sie tun werden. Sobald es jedoch um mich geht, ist es vorbei. Ich sehe nichts mehr. Und Sie?
Ich weiß sehr wohl, wohin mein Weg führt. Sie lächeln?
Ich höre Ihnen nur zu.
Machen Sie sich meinetwegen lustig über mich. Vielleicht kommt es Ihnen ja komisch vor, dass ein Taxifahrer weiß, wohin sein Weg führt und große Reden schwingt.
Nein, alles andere als das. Ich höre Ihnen zu.
Seit ich gesehen habe, dass Sie, wie die anderen das nennen, Wunder tun, frage ich mich, was für ein Mensch Sie sind.
Aber ich tue keine Wunder.
Kommen Sie. Ich habe es doch selbst gesehen.
Sie täuschen sich, wie die anderen auch.
Nein, ich täusche mich nicht. Ich bin sicher, dass Sie Wunder tun. Leute heilen.
Es sind immer die anderen, die an ein Wunder glauben.
Natürlich, die anderen wollen an ein Wunder glauben. Sie brauchen das. Sie erfinden Wunder. Die Wunder der Wissenschaft, der Natur, der Kunst, des Ping-Pong, sogar des Kinos. Das sind längst nicht alle. Was ist mit Ihnen? Glauben Sie an Wunder?
Ich glaube nicht. Sie wissen sehr wohl, dass ich nur das bin, wofür die anderen mich halten.
Ausflüchte.
Überhaupt nicht. Als Sie zu mir sagten, ich würde schwindeln, habe ich Ihnen geglaubt. Ich kann Wahrheit und Illusion nicht sehr gut auseinanderhalten. Ich sehe immer, was die anderen denken, ob sie sprechen oder schweigen.
Warum reißen Sie ihnen nicht die Maske vom Gesicht?
Ich kann weder ein Urteil fällen noch verdammen.
Dazu fehlt Ihnen der Mut.
Ohne Frage.
Es ist einfach, etwas zuzugeben, sich zu unterwerfen, bescheiden zu sein. Sie senken immer den Kopf.
Allerdings senke ich immer den Kopf. Denn das Sehen macht mir Angst.
Und Sie tun Wunder.
Fangen Sie schon wieder damit an.
Und Sie machen immer noch Ausflüchte.
Ich habe solche Angst. Ich habe Angst vor mir, vor meinem Schatten, vor Ihnen, vor all den Leuten, die mir begegnen, die ich höre. Aber ich weiß nicht, wohin ich gehen soll. Ich wäre nur am liebsten anderswo. Wovor mir aber am meisten graut, dass die anderen mich fürchten. Wie soll ich also Ihrer Meinung nach mutig, grausam oder listig sein? Mir ist nicht danach zu kämpfen, zu streiten oder anzuklagen.
Sie fliehen.
Auch Sie fliehen. Aber Sie wissen es nicht.
Mein Leben als Taxifahrer ist mir lieber als Ihr Schicksal.
Mein Schicksal?
Ich möchte Ihnen nicht mehr zuhören. Sie sind so weit entfernt von mir. Sie wollen nicht an die Zukunft denken.
Die Zukunft? Das ist vielleicht das Einzige, wovor ich keine Angst habe.
Wo ist sie?
Dr. Bolduc Barbazange stürzt in die Halle. Er ist ein berühmter Metapsychiker. Mit zerzaustem Haar, verrutschter Krawatte. Sein Kneifer sitzt schief auf der Nase. Er trägt gelbe Schuhe, schwarzen Gehrock und gestreifte Hosen. Er ist mit einem Regenschirm bewaffnet und hat einen weichen, spanischen Hut auf. Drohend schwingt er in der einen Hand den Regenschirm, in der anderen eine Zeitung.
Wo ist sie? Haltet ihn fest!
Wo ist sie? Ich wiederhole, das ist reiner Betrug. Der größte Betrug des Jahrhunderts. Schlimmer noch als die Pillen von Kratz und die Creme von Patinell.
Rufen Sie die Polizei. Das ist ein Verrückter. Der hat mich dreimal geschlagen.
Es ist schon spät, Doktor. Machen Sie nicht so einen Lärm.
Man zeige mir diese Seherin, damit ich sie entlarven kann. Wo sind diese Hochstapler? Wo ist diese Demoiselle Rousseau?
Ich bin Pagrette Rousseau.
Was ist hier los? Oh, du bist es, Pagrette.
Da ist ja der Hochstapler, der König der Betrüger.
Sagen Sie das doch mal, Monsieur. Sagen Sie doch mal, dass ich der König der Betrüger bin.
Gern. Ich sage noch einmal, Sie sind der Kaiser der Betrüger.
Rousseau ohrfeigt den Doktor, der andeutungsweise pariert.
Sie setzen sich jetzt alle hin.
Der verblüffte Dr. Bolduc Barbazange, Rousseau und sogar Sébastien setzen sich auf die Couch.
Ich kenne den Grund für Ihren unwillkommenen Besuch. Die Mitglieder Ihrer Gesellschaft haben Ihnen zugesetzt. Sie mussten sich bittere Vorwürfe anhören, nachdem diese Artikel über das Mädchen, das Wunder tut, erschienen waren. Und heute Abend sind bei Ihrer wöchentlichen Sitzung alle ausgetreten, weil Sie unfähig waren, mit Ihrer Theorie zu erklären, was man fälschlicherweise meine Wunder nennt. Stimmt das?
Ich bin ein ruinierter, in Verruf geratener Mann. Ich habe meinen Glauben verloren.
Das ist noch lange kein Grund, mich König der Betrüger zu nennen.
Oder mich Homunculus.
Ich nehme das alles zurück. Mademoiselle, Sie haben Anrecht nicht nur auf eine Entschuldigung, sondern auch auf eine Erklärung. Ich habe mein ganzes Leben dem Jenseits gewidmet. Ich bin leidenschaftlich bemüht, das uns betreffende Geheimnis zu ergründen. Ich habe versucht, in Erfahrung zu bringen, was nach dem Tod geschieht. Wissen Sie denn, was nach dem Tod geschieht? Geben Sie mir eine Antwort, ich bitte Sie darum.
Nein, ich weiß es nicht.
Sind Sie sich im Klaren darüber, dass Tausende von Menschen ihre Hoffnung in mich setzen? Dass sie überzeugt sind, ich kann sie mit ihren Verstorbenen zusammenbringen und dass man ihre Hoffnung nicht zerstören darf.
Ja, ich bin mir dessen bewusst.
Na also, Mademoiselle, dann helfen Sie mir. Wissen Sie, was Psychometaphysik ist? Ignoranten Hohlköpfe. Sie wissen also nicht, was die Psychometaphysik ist.
Nur sehr ungenau und auch das nur, um Ihnen eine Freude zu machen.
Überlegen Sie einmal. Wissen Sie, was nach dem Tod mit Ihnen geschieht?
Mein Vater weiß es sicher nicht.
Nun, ich habe doch gewiss eine Vorstellung davon.
Spaß beiseite. Ich habe Sie heute Abend aufgesucht, Mademoiselle, weil Ihre Existenz und die Öffentlichkeit, zu der diese Zeitung Ihnen verholfen hat, die Gruppe der Getreuen, deren Führer ich bin, in Verwirrung, eine tödliche Verwirrung gestürzt hat. Bevor dieser Artikel erschienen ist, hatte ihr Leben einen Inhalt. Sie glaubten an die Psychometaphysik, sie waren glücklich. Es gab eine Gruppe mit Witwen, eine mit Bankangestellten, eine mit Waisen, eine mit Sekretärinnen, eine mit Filmstars und viele andere. Alle waren sie glücklich. Treu kamen sie jede Woche zu den Sitzungen, bei denen ich den Vorsitz führte. Sie hatten Hoffnung. Glücklich gingen sie nach Hause. Denn sie waren überzeugt, in der kommenden Woche würden sie ein Phänomen erleben, wie ich es ihnen ausgemalt hatte. Oder sie würden vielleicht die Erscheinung der Jungfrau von Orléans, von Napoleon, Rachel oder Talma sehen, die aus dem Jenseits kamen.
Es ist also immer dasselbe Lied.
Ich bitte Sie, lassen Sie den Doktor reden.
Danke, Mademoiselle. Ich muss Ihnen nun ein wenig von mir berichten.
Offensichtlich ist das eine Manie.
Ich habe ernsthafte Studien betrieben. Die Frage nach dem Jenseits hat mich immer umgetrieben. Und ich bin nicht der Einzige. Ich wollte es wissen. Mademoiselle, haben Sie sich niemals folgende Frage gestellt? Was wird mit uns geschehen, wenn wir den letzten Seufzer getan haben?
Mademoiselle Pagrette wird verlangt, ein dringendes Gespräch.
Antworten Sie, dass ich nicht antworten will.
Mademoiselle Pagrette möchte nicht antworten.
Fahren Sie fort, Doktor.
Es war mir nach 20 Jahren gelungen, alle jene um mich zu scharen, die sich ebenfalls diese Frage stellen und angsterfüllt nach einer Antwort suchen. Seit heute Abend jedoch ist alles vorbei. Ihretwegen, Mademoiselle. Es ist aus. Sie haben mich verleugnet. Und morgen werden Sie mich steinigen.
Keine Übertreibung.
Ich übertreibe nicht. Mademoiselle, helfen Sie mir. Wenn ich den Mitgliedern meiner Gesellschaft beweisen kann, dass ich kein falscher Prophet bin, dass Sie an mich glauben, dann bin ich gerettet. Ich bin erst 62 Jahre
alt. Ungeduld. Beruhigen Sie sich. Warten Sie ab.
Da sind 5 Journalisten an der Bar. Soll ich Sie hereinlassen?
Das ist völlig ohne Belang.
Psst! Seid Sie still. In diesem Augenblick kommt eine ältere Frau herein, bekleidet mit einem langen weißen Hemd, wie es normalerweise Gespenster tragen. Sie ist äußerst blass. Ihr langes Haar fällt frei über die Schultern. Sie geht wie eine schlafwandelnde Tragödin.
Was singt die denn da?
Seid sie still, sie Flegel! Die Frau geht auf die Gruppe zu. Sie deklamiert eine der berühmten Tiraden von Sarah Bernhardt.
Wissen Sie denn nicht, dass das Sarah Bernhardt ist?
Seid sie still!
C'est de notre amour l'atroce agonie, et tout comme lui voit, le jour se meurt, l'ombre qui descend s'étend infinie, les voiles du soir cacheront mes pleurs, tu ne sauras pas toute ma détresse, tout le vide affreux de ton abandon, prends dans un baiser l'ultime caresse, puis tu t'en iras avec mon pardon, le souvenir est un chemin très long.
Oh, mademoiselle. Mademoiselle. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie dankbar ich bin. Sarah. Die große Sarah. Das ist wunderbar. Ganz unverhofft. Sarah. Sarah. Dankeschön. Adieu. Ich bin gerettet. Sarah.
Nach beendeter Tirade entfernt sich die Dame, wie sie gekommen ist.
Ich bitte um Entschuldigung, meine Damen und Herren. Haben Sie vielleicht eine ältere Dame gesehen? Die arme Madame Bernardin ist aus ihrem Zimmer ausgerissen. Ich war ein wenig eingenickt. Nur eine Minute Unaufmerksamkeit. Das ist schrecklich. Sie wird sich von einem Taxi überfahren lassen. Sie ist ein wenig taub, beinahe blind und vollkommen verrückt. Ich habe schon die Polizei und die Feuerwehr alarmiert.
Vierter Akt. Es ist Vormittag. Vor dem Parkhotel eine lange Warteschlange. Viele alte Leute, die auf Klappstühlen sitzen. In der Hotelhalle herrscht wieder ein großes Durcheinander. Gläubige, Schwärmer und Verzweifelte strömen in Massen zum Hotel. Zwei Schutzmänner haben große Mühe, die Besucher daran zu hindern, in die Halle einzudringen. Erstaunlicherweise ist Julien da. Er scheint unruhig.
Herrgott, nochmal, nehmen Sie doch ab, Madame Druon. Man versteht ja sein eigenes Wort nicht mehr. Ich habe hier einen Anruf für Mademoiselle Paquerette aus San Francisco.
Sie machen mich noch verrückt.
Sie stürzt sich auf das Telefon und reißt dabei Hüte und Mäntel zu Boden.
Hallo? Hallo? Ich verstehe kein Englisch. Rio de Janeiro. Verstehe ich nicht. Hallo? Bleiben Sie dran.
Hallo? Bleiben Sie dran. Mademoiselle Paquerette Rousseau ist beschäftigt. Beschäftigt. Rufen Sie morgen um 9 Uhr nochmal an. 9 Uhr.
Verstehe ich nicht.
Ach, ich hab satt.
Also sprechen Sie doch Französisch wie alle anderen auch.
Wer bitte?
Seien Sie doch still.
Seien Sie still, Madame Druon.
Etwas mehr Höflichkeit, Sebastian. Hallo? Was sagten Sie?
Madame Druon, ich sagte, Sie sollen still sein.
Was sagten Sie?
Wer bitte?
Ich verstehe nichts.
Warten Sie, ich werde nachsehen. Nehmen Sie doch ab, Madame Druon.
Ich verstehe die Sprache nicht, die Sie sprechen.
Monsieur Rousseau? Monsieur Rousseau, ein Gespräch für Sie aus Pont-l'Évêque.
Sie sind's, Monsieur Vautier. Wie geht es Ihnen? Danke, nicht schlecht. Nein, nichts ist entschieden. Sie will nichts davon wissen. Ja, Sie können sie sprechen, natürlich. Sofort. Es ist schrecklich.
Ich werde noch verrückt, wenn das so weitergeht. Oh, mir reicht's, mir reicht's.
Sebastian! Sebastian!
Und Sie lassen mich in Frieden.
Sie sind vielleicht ein...
Was bin ich vielleicht?
Sie sind vielleicht schlecht gelaunt. Doch helfen Sie mir doch. Meine ganze Garderobe ist futsch.
Diese Garderobe kümmert mich einen Dreck.
Egoist.
Jetzt gehen Sie zu weit, Madame Druon. Ich werde mich beim Direktor beschweren.
Rüppel!
Madame Druon sammelt Mäntel und Hüte auf.
Ah, Madame Lejean, helfen Sie mir. Meine Garderobe ist futsch. Sebastian behandelt mich wie den letzten Dreck.
Mama.
Oh, Julien, mein Kleiner. Wartest du auf mich?
Ja, ich muss unbedingt mit dir reden.
Was hast du denn? Du bist ja ganz blass.
Hast du nicht die Zeitung gelesen?
Aber nein, mein Kleiner, ich habe doch keine Zeit mehr, um Zeitung zu lesen. Nicht einmal mehr zum Stricken habe ich Zeit.
Also, dann sieh dir das mal an.
Ich habe meine Brille nicht dabei. Lies vor, mein Kleiner.
Das Wundermädchen möchte, in Klammern, moralischen Selbstmord begehen.
Nein.
Ja, stimmt es, dass Mademoiselle Paquerette Selbstmord begehen will.
Ach, glaub doch nicht, was die Journalisten schreiben.
Verschonen Sie mich mit den Journalisten.
Seit 14 Tagen sitzen die im kleinen Salon herum und warten, ich weiß nicht auf was. Die saugen sich doch alles aus den Fingern.
Furchtbar, was sie schreiben. Sie erfinden widerliche Geschichten über Paquerette. Sie durchwühlen ihre Schubfächer, um dann zu schreiben, welche Unterwäsche sie trägt.
Haben Sie diesen Artikel gelesen?
Ich möchte von all dem Schmutz nichts mehr wissen. Sie lügen, sobald Sie schreiben.
Ja, stimmt es nun oder nicht?
Und was geht Sie das an? Das frage ich Sie. Wer sagt mir denn, dass Sie nicht von Paris Vesperal bezahlt werden, um irgendwelche Klatschgeschichten aufzuschnappen? Ich frage Sie also noch einmal, was geht Sie das überhaupt an? Ach, seien Sie still. Sie sind doch alle gleich.
Aber Julien ist doch kein Journalist, er ist Taxifahrer.
Er steckt mit denen unter einer Decke.
Oh, Monsieur Rousseau.
Und Sie kenne ich auch, Madame Longchamp. Sie sind es, die den Journalisten die Tipps gibt.
Oh, Monsieur Rousseau.
Seien Sie still. Sébastien, sobald Monsieur Jean-Baptiste Vautier kommt, sagen Sie mir Bescheid. Sie finden mich an der Bar.
Hier Parkhotel?
Auweia, das Polizeipräsidium.
Ja, Monsieur. Ja, hier wohnt Mademoiselle Paquerette Rousseau. Auweia, Das Polizeipräsidium fragt, ob sie wirklich hier wohnt. Das ist der Gipfel. Die Polypen wollen sich einschalten. Jetzt gibt's Ärger.
Wir müssen Mademoiselle Pagret warnen.
Das übernehme ich.
Was macht sie denn so?
Sie strickt. Sie strickt die ganze Zeit. Man könnte denken, dass sie das beruhigt. Was aber auf jeden Fall feststeht, ist, dass es ihren Vater nervös macht. Kürzlich hat ein Journalist es geschafft, mit ihr zu sprechen. Er hat sie gefragt, was würden sie tun, wenn man ihnen sagen würde, dass sie in einer Stunde sterben werden. Ich würde weiter stricken, hat sie geantwortet.
Sie wird sich nie ändern. Das steht fest.
Sie ist müde wie eine Möwe.
Verstehst du, man lässt ihr keine ruhige Minute. Man bekniet sie, die Leute zu heilen.
Leute heilen, das strengt mächtig an.
Wenn es dann vorbei ist, wenn man sie geheilt hat, dann gehen sie einfach fort, sagen kaum Dankeschön.
Ich hab's satt. Sebastian hat doch gesagt, wir wollen nicht mehr angerufen werden. Diese Telefonistin ist unmöglich. Ja. Nein. 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 Nein, 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 nein. 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 Ein Russe.
Ein Russe?
Nun, er hat einen eigenartigen Akzent. Er hat von Marseille aus angerufen. Er hat mich gefragt, ob er ein Zimmer buchen kann. Nie gehört.
Oh, guten Tag, Julien. Schon lange waren Sie nicht mehr da. Morgen sind es 14 Tage.
Guten Tag, Mademoiselle. Ich hatte Angst, Sie zu stören.
Man sollte keine Angst haben, mich zu stören.
Danke, Mademoiselle.
Nennen Sie mich denn nicht mehr Pagret?
Danke, Pagret.
Pagret, was sollen wir jetzt tun wegen dem Polizeipräsidium?
Gar nichts.
Sie haben nach deiner Adresse gefragt. Sie werden kommen.
Nun, ich werde Sie empfangen.
Pagret, stimmt das, was die geschrieben haben? Sie wollen Selbstmord begehen?
Aber nein, Julien. So schreiben die das eben. Ich habe nur gesagt, dass ich keine Wunder mehr tun will.
Stimmt das?
Ich sage immer, was ich denke, Julien.
Aber daran ist doch gar nicht zu denken, Pagret. Was soll denn aus uns werden, wenn du keine Wunder mehr tust? Dann haben wir nichts mehr.
Wir werden unseren Frieden haben.
Pagret. Pagret, dieser Unglückselige wird je, du weißt, er wird kommen. Er wird kommen. Was soll ich ihm denn sagen?
Aber ich habe es dir schon gesagt. Ich weigere mich, Stimmen zu hören.
Du weißt genau, dass ich einen Vertrag unterschrieben habe.
Und dass du 100.000 Franc Vorschuss bekommen hast, ja.
Wie soll ich ihm das ganze Geld zurückgeben?
Du gibst ihm zurück, was du noch hast.
Daran ist doch gar nicht zu denken, 100.000 Franc zurückzugeben. Außerdem stehe ich an der Bar ganz schön an der Kreide. Du musst mir helfen, Pagret. Es kann doch nicht allzu schwer sein, Stimmen zu hören. Denk mal an die Jungfrau von Orléans und an Bernadette.
Es kann auch nicht allzu schwer sein, 100.000 Franc zurückzugeben.
Du bist doch eine Verrückte. Keinen Zu hätten wir mehr. Weißt du denn nicht, was dann mit uns geschehen wird?
Das fragst du mich? Wie ängstlich du bist.
Ja, ich bin ängstlich.
Du hast keinen Grund. Nicht wahr, er hat keinen Grund, ängstlich zu sein, Julien.
Ich weiß nicht, Pagret. Ja, er hat keinen Grund. Sie können beruhigt sein.
Danke, Julien. Ich zähle auf Sie.
In diesem Augenblick kommt Monsieur Luc-Olivier Masson, der Gerichtsvollzieher, herein. Er trägt eine kleine Aktentasche unter dem Arm. Er ist würdevoll, aber höflich. Ein Polizeibeamter geht vor ihm her.
Habe ich die Ehre, mit Mademoiselle Pagret, Marie-Madeleine Rousseau, der ältesten Tochter von Monsieur Alcide Alphonse Alfred Rousseau, zu sprechen?
Das bin ich, Monsieur.
Ich bin von der Ärztekammer der Region Paris damit beauftragt, ein Feststellungsprotokoll über unbefugte Ausübung des Heilberufs auszustellen.
Ich übe keinen Heilberuf aus. Sie sehen doch, Monsieur, dass ich keine Menschenseele heile.
Die Zeitungen sind voll von Ihren Taten.
Dann glauben Sie also, was in der Zeitung steht?
Ja, Mademoiselle. Wie alle anderen auch.
Nun, wenn dem so ist, dann soll die Ärztekammer der Region Paris doch Klage einreichen.
Ist bereits geschehen, Mademoiselle.
Nein, Monsieur, Sie täuschen sich. Noch nicht.
Nun, die Ärztekammer wird in wenigen Stunden eine Klage anhängig machen.
Gut, dann werden wir warten.
Mademoiselle, ich hätte dann die unangenehme Pflicht, Ihnen überall hin folgen zu müssen, um Ihr Tun und Lassen zu überwachen.
Dann tun Sie das, Monsieur. Tun Sie das.
Das ist unzumutbar.
Ich bitte dich, Papa. Du regst dich vollkommen unnötig auf. Übrigens, da kommt Monsieur Vautier.
Mademoiselle, Monsieur, meine Damen. Beinahe wäre ich in eine Rauferei geraten, nur um zu Ihnen vorzudringen. Darf ich Sie um ein kurzes Gespräch bitten?
Sprechen Sie ruhig, ich höre.
Ich würde es vorziehen, Sie unter vier Augen zu sprechen.
Ich nicht, Monsieur. Außerdem darf Monsieur Masson, der Gerichtsvollzieher, mich nicht mehr aus den Augen lassen.
Gerichtsvollzieher? Weshalb, oh Herr?
Um festzustellen, dass ich unbefugt einen Heilberuf ausübe.
Dummes Zeug.
Überhaupt nicht, Monsieur. Überhaupt nicht. Ich bin von der Ärztekammer beauftragt.
Ich weiß, Monsieur. Ich glaube, ich komme im rechten Moment. Sehen Sie, Monsieur Rousseau, was habe ich Ihnen gesagt?
Leider, Monsieur, leider. Natürlich haben Sie es mir gesagt. Ich habe es Pagrette gesagt. Aber sie wusste schon alles.
Beunruhigen Sie sich nicht, Mademoiselle. Ich werde die Sache in die Hand nehmen.
Ich bin überhaupt nicht unruhig.
Im Übrigen gibt es keine Sache, die Sie in die Hand nehmen können. Ich habe hier ein Feststellungsprotokoll auszufertigen. Das ist alles.
Ich werde den Journalisten Bescheid sagen.
Lassen Sie das, junger Mann. Wir werden die Journalisten erst später benötigen. Die können warten. Mademoiselle, nehmen Sie es mir nicht übel, wenn ich darauf bestehen muss. Ich wünsche nachdrücklich, mit Ihnen unter vier Augen zu sprechen.
Sie können ohne Scheu mit mir sprechen. Ich würde es sogar vorziehen, dass meine Freunde hören, was sie mir zu sagen haben.
Mademoiselle, man wollte mich nicht vorbeilassen. Ich bin in eine Rauferei geraten, nur um bis zu Ihnen vorzudringen. Ach, man hat es mit Wilden zu tun. Aber ich musste sie sehen, koste es, was es wolle. Die Dankbarkeit nimmt mir den Atem. Mademoiselle, haben Sie Dank. Tausend Dank.
Doktor, ich bitte Sie, stehen Sie auf.
Lassen Sie mich den Saum Ihres Kleides küssen. Ich bin nicht würdig, die Senkel Ihres Schuhwerks zu schnüren.
Ich verlange von Ihnen, dass Sie aufstehen.
Wenn das ein Befehl ist, bitte. Ihnen habe ich es zu verdanken, dass ich zu neuer Ehre, zu neuem Mut gefunden habe. Bei unserer Versammlung am gestrigen Abend, die ein wahrer Triumph war, habe ich unsere Begegnung, unser Treffen geschildert. Ich ließ die Anhänger unserer Gesellschaft an unserer Unterredung teilhaben und in der folgenden Seance konnten sie einer Erscheinung mit Ektoplasma beiwohnen. Ein großer Triumph, Mademoiselle.
Weil Sie neues Vertrauen in sich selbst gefasst haben.
Das verdanke ich Ihnen, das verdanke ich Ihnen.
Sie würden mir eine große Freude bereiten, wenn Sie Ihre Dankbarkeitsbezeugungen einstellen könnten.
Liebe Wohltäterin, Verzeihung, liebe Mademoiselle. Wären Sie bereit, Ihren Wohltaten die Krone aufzusetzen?
Sinnlos, es ist sinnlos.
Ich bestehe darauf, liebe Mademoiselle. Ich flehe Sie an, morgen Abend zu einer außergewöhnlichen Seance zu kommen. An ihr werden alle unsere Mitglieder, alte wie neue, teilnehmen. Ich bin sicher, allein Ihre Anwesenheit wird das Publikum elektrisieren. Kommen Sie. Bitte. Muss ich mich Ihnen denn noch einmal zu Füßen werfen?
Nein.
Mademoiselle Rousseau hat vollkommen recht, wenn sie sich weigert, sich als Komplizin für solche geschmacklosen Späße herzugeben.
Hören Sie mal, Bürschchen, Sie hat keiner was gefragt. Gelüstet es Sie nach einem Schirmhieb auf den Kopf?
Wenn Sie glauben, mit Ihrem Schirm könnten Sie mir Furcht einflößen, auch ich habe einen. Ich nehme nichts von dem zurück, was ich gesagt habe. Ja, ich füge noch hinzu, dass Sie ein Scharlatan sind.
Und Sie ein Rüpel.
Soll ich die Polypen holen?
Unnötig, Sebastian, unnötig. Hören Sie mir zu. Ich habe mit Ihnen zu reden. Mit Ihnen allen. Doktor, Sie hätten gerne, dass ich ein berühmtes Medium bin, das Ektoplasma spuckt. Sie täuschen sich. Ich bin kein Medium. Und Sie, mein Herr Gerichtsvollzieher, Sie hätten gern, dass ich eine Wunderheilerin bin, die den Ärzten Konkurrenz macht. Beruhigen Sie sich. Ich kann nicht heilen. Ich gebe den Leuten den Eindruck, dass sie geheilt sind. Und was Sie angeht, Monsieur Boutier, Sie wollen um jeden Preis, dass ich Stimmen höre. Nun, ich bin keine Heilige. Und ich glaube nicht an Gott. Für Sie, Sebastian, bin ich eine Berühmtheit wie Charlie Chaplin, ein Star wie Jean Marais oder Brigitte Bardot. Und Sie, Madame Langeron, Sie behandeln mich wie eine barmherzige Schwester. Madame Druon sieht mich an wie ein Wundertier. Die Journalisten benutzen mich wie ein Pin-Up-Girl. Auch du, Papa. Du willst, dass ich eine Hellseherin mit außerordentlichem Scharfblick bin. Und weil du das Reisen liebst, willst du, dass wir von Stadt zu Stadt ziehen, die Zukunft voraussagen und in den Gedanken der Zuschauer lesen. Nur Julien sieht mich als Frau. Das ist es, was ich sein will. Eine Frau. Und Julien schert es wenig, ob ich Wunder tue. Nicht wahr, Julien?
Gewiss, Pagrette.
Ich möchte sein, was Julien will. Ihr Taxi steht vor der Tür, nicht wahr, Julien? Nehmen Sie mich mit, Julien. Weit fort von hier. Adieu.
Margret! Margret!
Julien und Margret gehen hinaus. Betroffene Stille. Plötzlich springt eine zerlumpte Person auf die Bühne. Eine große Bombe in der Hand. Ein Verrückter, der schreit.
Wo ist sie? Wo ist die Heilige? Wenn ihr mir nicht sagt, wo sie ist, sprenge ich den ganzen Laden in die Luft. Wir wollen keine Heiligen mehr. Nieder! Nieder mit den Heiligen!
Er wirft seine Bombe, die mit großem Lärm platzt, während der Vorhang fällt.
Sie hörten »Die Wunder der Mademoiselle Stella«, wurde Will in 4 Akten und einem Prolog von Philippe Sopo, aus dem Französischen von Hans Till. Es spielten Christine Pohl, Uwe Preuß, Klaus Herm, Heinrich Giskes, Patrick Blank, Wolfgang Höper, Rosemarie Gerstenberg, Marianne Moser, Walter Renneisen, Rudolf-Jürgen Bartsch, Liselotte Amm, Berthold Tötzke, Fred Woiwode, Bettina Koch, Harald Krasnitzer und Robert Karge. Ton und Technik Ulrich Speicher und Annette Matteis. Regieassistenz Erik Stein, Regie Stefan Dutt. Produktion Saarländischer Rundfunk 1994.